Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe unseres Podcasts. Setzen Sie den Bauhelm auf und kommen Sie mit auf die Baustelle. Denn so sah Friedrichsdorf in den 70er Jahren aus. Baugruben, Kräne, überall wurde gehämmert, gemeißelt und gebohrt.
Diesmal haben wir ein erbauliches Thema, denn in den 70er Jahren ging es hoch hinaus. Friedrichsdorf wuchs und wuchs, nicht nur in die Breite, sondern sogar in die Höhe. Heute zimmern wir am Thema Bauen und Wohnen.
Ja, und wie beim Hausbau mussten zunächst ebenso die Fundamente für den städtischen Ausbau gelegt werden. Bereits vor der Fusion 1972 planten die Gemeinden eine gemeinsame Zukunft, zu der ein stadtplanerischer Wettbewerb gehörte. Gutachten bemängelten eine sehr schlechte Bauqualität.
Pfusch am Bau sozusagen.
Naja, wenn man ein paar Jahrhunderte drin lebt.
Viele der alten Fachwerkhäuschen waren in einem kläglichen Zustand und genügten nicht mehr den Ansprüchen. Erstmals musste 1964 mit dem Haus Hugenottenstraße 119 trotz großem Bedauern ein Gebäude wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Es bestand also dringender Handlungsbedarf. Ein wichtiger Stein der Fusion war daher die Sanierung der Ortskerne.
Und dann ging es los mit der Erneuerung. Nicht nur in den Ortskern. Kräne und Bagger überall. Der Bauboom in der Bundesrepublik machte auch vor Friedrichsdorf nicht Halt. Für die wachsende Bevölkerung fehlte genug Wohnraum. Und der Deutsche träumt ja noch immer von seinem eigenen kleinen Häuschen. Jetzt entstanden ganze Stadtteile neu.
Aber auch markante Einzelbauten. In einem solchen Markstein interviewten wir Herrn Ulrich Nützel. Herr Nützel leitet das städtische Bauamt in Friedrichsdorf, wozu ebenso die Stadtplanung gehört. Das heißt, in seiner Abteilung wird die Stadt von morgen geplant. Mit ihm als Experten blicken wir gemeinsam zurück in die 70er.
In den 70er Jahren gab es eine sehr prägende Entwicklung. Und das ist zum einen, gab es in allen Stadtteilen Entwicklungsgebiete, zum einen Einfamilienhausgebiete, da gibt es zum Beispiel in Friedrichsdorf am Felsenkeller oder in Solberg der Breslauer Ring, die sogenannte Papageiensiedlung in Burgholzhausen entlang der Weinstraße und um die Weinstraße herum, in Köppern Gärtnerweg, im Hahnereck. Das sind so Einfamilienhausbereiche, die auch in den 70er Jahren entwickelt wurden, wo auch Bebauungspläne dafür entwickelt wurden. Ein ganz prägender Bereich oder Siedlungsstruktur, was die Einfamilienhausbebauung vorwiegend betrifft, ist natürlich in Friedrichsdorf der Schäferborn, eine großflächige Siedlung mit verschiedenen Einfamilienhausstrukturen, in Doppelreihenhausstrukturen und so weiter dort entstanden ist. Das sind so die Gebiete, die in den 70er Jahren entstanden sind.
Überall in der neu fusionierten Stadt sprossen Baugebiete wie Pilze aus dem Boden. Doch auch die Hauptachse Friedrichsdorfs, die 1 Kilometer lange ehemalige Rue Principale, die Hugenottenstraße, wurde saniert und verändert. Damit verlor sie ihren lange bewahrten Charakter des 18. Jahrhunderts.
Also die Hugenottenstraße an sich in der Struktur hat sich grundsätzlich gehalten. Man sieht ja immer noch auch die ursprüngliche Prägung dieser Straße ist noch vorhanden, nämlich in einem Wohngebäude nach vorne gerichtet, in Hinterhöfen, wo man gearbeitet hat. Diese Bereiche sieht man grundsätzlich schon noch, die sind noch ablesbar. Letztendlich ist die Hugenottenstraße ja auch ein Bereich, der sogar in einem Ensembleschutz steht und dementsprechend auch jetzt nicht komplett überformt werden kann. Und das auch nicht sollte, weil das ja auch was Besonderes ist für Friedrichsdorf. Aber im Grundsatz sieht man diese Struktur noch und die Wahrnehmung, die ist auch noch vorhanden. Vereinzelt sind natürlich Veränderungen vorgenommen worden im Laufe der Zeit, das ist ganz klar, wo dann Häuser abgerissen und erneuert wurden.
Der Bauboom symbolisiert die Aufbruchsstimmung. Man war froh, konnte man unbekümmert das Alte loswerden. An Denkmalschutz dachte dabei kaum jemand.
Etwa warf ein Eigentümer freitags das Gesuch um den Abriss eines Färbhäuschens ein und schon für den nächsten Tag war der Bagger bestellt.
So wie hier wollte man sich Platz schaffen, luftiger wohnen. Das gilt besonders für die relativ kleinen und dunklen Fachwerkhäuschen.
Und nun gab es auch ganz andere Möglichkeiten, wie Herr Nützel weiß.
Man hat im Zuge der Bautechnik viele Fortschritte gemacht, was Materialien betrifft. Man konnte mehr mit Glas, mit Stahl, mit Stahlbeton, man konnte statisch andere Lösungen entwickeln, als man das vorher hatte. Natürlich gab es auch vorher schon vereinzelt Möglichkeiten, entsprechend zu bauen, aber man hat es dann eben seriell hergestellt. Man hat einfach dadurch andere Möglichkeiten gehabt, die man dann auch positiv inszeniert hat. Das heißt, man hatte vorher im Fachwerkhäuschen kleine Fenster, wo man nicht viel Licht durchlassen konnte, oder man war in einem Gebäude, das eher gedrungen wirkte. Und man hat eben mit den neuen technischen Möglichkeiten, architektonischen Möglichkeiten, dann auch die Chance genutzt, anders zu bauen. Und es war zum einen der Gedanke der Modernität mit hellen, großen Flächen, dann auch die Konstruktion auch darzustellen, nach außen zu stellen und nicht zu verdecken, sondern den Stahlbetonpfeiler, der das Ganze trägt, durchaus sichtbar zu machen. Das war einfach die Sichtbarmachung der Technik und um zu zeigen, das ist jetzt möglich und dadurch eben auch eine Verbesserung der Wohnqualität mit größeren Fensterflächen, komfortableren Wohnbereichen.
Ein Kennzeichen für die Architektur der 70er sind Fertigteile. Massenhaft vorkonstruiert erlauben sie eine schnelle Montage auf der Baustelle. Das galt für die typischen Reihenhäuser besonders. Ganze Wohnviertel entstanden so innerhalb kürzester Zeit und zahllose Neubürger fanden ein Zuhause.
Die 70er Jahre charakterisiert der Wunsch nach Moderne, ein Wille zum Fortschritt, der alle Gebiete umfasste, insbesondere aber die Architektur. Bestimmt sie doch unmittelbar den Umraum des Menschen.
Kurz davor ist man zum Mond geflogen und so weiter. Also es war ein unglaublicher Glaube am Fortschritt und neue Technik und dass man das auch einsetzt und dadurch eine Verbesserung der Lebenssituation allgemein, ob es Wohnen oder Arbeiten oder sonst was betrifft, das dann einzusetzen. Und dann war wirklich die Abkehr von dem Alten dann auch bewusst dargestellt hat.
Das Kleinteilige der Fachwerkhäuschen und unaufgeräumter Hinterhöfe wurde zugunsten größerer Dimensionen aufgelöst. Die Häuser wurden größer, breiter. Und jetzt luden Plätze zu verweilen oder für Feste ein, etwa der Landgrafenplatz. In Solberg gestaltete der Professor für Ästhetik Hemm Schüppel den Töpferbrunnen, wobei er die Solberger gerne einbezog.
Es sollte ein Ort zum Chillen werden.
Ein sozialer Ort, wie man es damals nannte.
Für viele Familien wurde das Auto nun erschwinglich. Und da es immer mehr Fahrzeuge gab, mussten natürlich auch die Straßen daran angepasst werden. Diese Veränderung floss in das Stadtkonzept mit ein.
Auch natürlich die autogerechte Stadt, die war auch ein ganz wichtiges Leitbild. Da hat man dann eben wirklich, Auto war auf dem Vormarsch. Es konnte sich auch viele Menschen ein Auto leisten. Von dem her brauchte man auch mehr Parkplätze, man bräuchte mehr Straßen. Und wenn dann halt mal so eine alte Wohnbebauung da stand, die so einer Straße im Weg stand, sagen wir mal, dann war die Abwägung dahingehend erstmal klar, dass man gesagt hat, wir strukturieren das ja sowieso neu, die anderen Bereiche. Und so sind diese Ideen in den 70er Jahren dann quasi tatsächlich auch teilweise umgesetzt worden.
In den Akten finden sich weitere Hinweise auf diese autogerechte Stadt. Da der Bau des Landgrafenplatzes die enge Bebauung um die Hugenottenstraße öffnete, konnte nun die Jahnstraße für den Lkw-Verkehr freigegeben werden. Blieben zuvor durch die spitzwinklige Kurve größere LKWs mit Anhängern hängen, konnten diese nun leicht das Stadtzentrum erreichen und Geschäfte beliefern.
Doch nicht nur die Struktur der neuen Stadt wurde am Reißbrett geplant. Alles galt als berechenbar. Sogar die demografische Entwicklung der Bevölkerung wurde errechnet, um die Stadt der Zukunft planbarer zu machen. Bis ins kleinste Detail wollte man alle städtischen Belange steuern.
Auch der Glaube an der Durchplanung des Lebens. Also man hat früher in den 70er Jahren Generalverkehrspläne gemacht und man hat Generalentwicklungspläne gemacht, die wirklich kaum Spielräume gelassen hat, sondern man hat wirklich gedacht, man kann das wirklich ab dem Zeitpunkt X genau planen. Und deshalb hat man auch gesagt, wie soll eine Stadtstruktur aussehen? Und auch das hat man dann geplant, zwar nach bestimmten Leitbildern, die man dort dann eingesetzt hat. Das ist zum einen die gegliederte und aufgelockerte Stadt, zum anderen ist es das Schlagwort Licht, Luft und Sonne. Danach hatte man dann die Stadtentwicklung ausgerichtet, das heißt Denkmalschutz, ältere oder alte Substanz hat jetzt nicht den Wert gehabt, das war eher rückständig, man hatte ja den Fortschrittsglauben. Und dann haben wir gesagt, man kann auch die alte Struktur überformen mit diesen Leitbildern, gegliedert und aufgelockert. Man geht lieber in die Höhe, statt dass man irgendwie enge Hinterhöfe hat und so weiter. Und das sind die Ideen, die dann auch da hinterstehen.
Doch war das damals ausgearbeitete Konzept aus heutiger Sicht ausreichend durchdacht?
Der Nachteil dieser Gebäudestruktur, jetzt abgesehen vom technischen Gesichtspunkten, energetischen Gesichtspunkten und so weiter, war natürlich die stadträumliche Problematik, die man jetzt vor dem Hintergrund der jetzigen Zeit sehen muss. Weil man hat alle städtebaulichen Strukturen, die vorhanden sind, die Dimensionen komplett gesprengt. Und was noch entscheidender war, man hat die Gebäude, diese Strukturen für sich gesetzt. Das heißt, die haben keine Räume gebildet. Also keine Stadträume, die man sich aneignet, keine Plätze, sondern es waren in einem Freiflächenbereich gesetzte Großstrukturen. Die haben zwar Räume gebildet, aber nicht für menschliche Dimensionen erlebbare Räume, wo ich sage, ich bin hier auf dem Platz und der ist umfasst.
Kein anderes Gebäude in Friedrichsdorf steht so sehr für die 70er Jahre wie das heutige Rathaus. Hier stand früher die 1874 erbaute Volksschule. Auch die Schule bekam ein neues, zeittypisches Betongebäude. Inzwischen ist das schon wieder abgerissen worden. Geplant wurde das Rathaus aber zu einer Zeit, in der von einer Fusion oder gar einer gemeinsamen Verwaltung noch gar nicht die Rede war. Und so wurde, ganz im Stil der Zeit, eine Kombination aus Wohnturm und Rathaus erdacht.
Dieses Gebäude, es steht ja auch solitär, sollte zwar eine Rathausnutzung beinhalten. Diese Rathausnutzung war aber nur im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss vorgesehen, nämlich nur für Friedrichsdorf. Und durch die Zusammenlegung mit den jetzt bestehenden Stadtteilen musste natürlich die Kapazität auch fürs Rathaus ausgeweitet werden. Das heißt, als das Gebäude fertig wurde, hat man im Wesentlichen, es war dann noch im Obergeschoss auch nochmal Wohnnutzung vorhanden eine Zeit lang, aber musste man eigentlich alle Stockwerke für Rathausnutzung nutzen. Und das sieht man auch, denn im Erdgeschoss, im Obergeschoss mit Foyer, das ist auch als Büronutzung konzipiert, in den weiteren Stockwerken eben nicht. Und das ist die Krux an diesem Gebäude.
An der Ausschreibung beteiligten sich damals 8 Architekten. Der erste Preis fiel auf den Entwurf des Büros von Udo Becker. Ab Frühjahr 71 führte das Friedrichsdorfer Baugeschäft Germann den Bau aus. 73 fand mit einem Tag der offenen Tür die Einweihung statt. Da hatte man schon begonnen, die oberen Stockwerke ebenfalls als Büros zu nutzen. Und das hat sich bis heute erhalten. Wer schon einmal im Rathaus war, merkt sehr schnell, dass der Grundriss einem Wohn- und nicht einem Bürogebäude gleicht.
Hoffentlich bleibt Zeit, vom Balkon die schöne Aussicht zu genießen.
Doch nicht nur dieser Neubau schoss in die Höhe. Schon 1966 wurden die Häuser Hugenottenstraße 72 und 76 abgerissen. Die Grundstücke erwarben jeweils Geldinstitute und bebauten sie mehrgeschossig. Das war neu in der Hugenottenstraße. Von den sich aneinanderreihenden Wohnhäusern des 18. Jahrhunderts hob sich früher das alte Rathaus kaum ab. Umso mehr leuchtete nun das Weiß der neuen Gebäude mit ihren glatten Fassaden hervor.
Die Tatsache des baulichen Zustands, so die Akten, machten einen Abbruch der alten Häuser erforderlich. Jetzt ist die Möglichkeit gegeben, einen großen, einladenden Platz mit Park- und Ruhemöglichkeiten anzulegen. diese Auflockerung unserer sehr schmalen und langen Hauptstraße wird sich gut in das Stadtbild einpassen, so die Akten.
Ach, der Landgrafenplatz also.
Bewusst wurde also mit der städtebaulichen Tradition, mit dem Straßendorf, gebrochen. Statt historischem Fachwerkidyll mit dörflichem Charakter wollte man nun die gute Stube zeitgemäß großzügig wirken lassen. Das Material der Zeit waren dafür Waschbetonplatten für Boden, Pflanzkübel als Springbrunnen.
Sogar in den Mitteilungen der Stadtverwaltung klingt ein wenig Wehmut durch. Denn, so heißt es, wenn die Mauern abgetragen werden und das alte, vertraute Bild der Hauptstraße ein anderes Gesicht bekommt, werden die Gedanken vieler alteingesessener Bürger Erinnerungen hervorrufen, die in die hinter uns liegende Zeit führen.
Jetzt war Platz für etwas ganz Großes. Ein Neubau mit einer Grundfläche von 1800 Quadratmetern. Eine Kombination von Hotel und Mietshaus, mit Restaurant im Erdgeschoss, mit Kegelbahnen und Tiefgarage, einem Dachcafé über dem fünften Geschoss. Dieser Neubau sollte den Mittelpunktcharakter der Stadt unterstreichen. 1974 wurde das Kurhotel Landgraf Friedrich eröffnet. Doch die Hoffnung des Architekten und Miteigentümers Heinz Kiel erfüllten sich nicht. Schon 1975 wurde der 120-Betten-Betrieb eingestellt, das heißt in die psychosomatische Fachklinik Landgraf Friedrich umgewandelt.
Viel haben wir nun von modernem Bauen und Architektur gesprochen.
Aber natürlich gab es auch Stimmen, die Altes bewahren wollten. So wurde das ehemalige Institut Garnier, heute ist hier unter anderem die Stadtbücherei untergebracht, zum Mittelpunkt eines Streites zwischen der Stadt und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich für dessen Restaurierung und Nutzung als Kulturzentrum stark machten. Aus diesem kleinen Kreis um Professor Hemm-Schüppel ging schließlich die musisch-bildnerische Werkstatt hervor.
Solche Bürgerinitiativen waren ja charakteristisch für die Zeit.
Ein 1972 bis 1974 entstandener Rahmenplan veranschaulicht das Vorgehen der Stadtplanung. Als Mittelpunkt dient der kreisförmig angelegte Ruhiger Platz, um den sich in konzentrischen Kreisen Wohnbebauung anschließt. Nördlich setzt sich ab 1972 bis 1976 das Gebiet am Schäferborn fort. Im Römerhof sollen 500 bis 700 Häuser für 1800 Einwohner entstehen, für alle sozialen Schichten. Viel Grün in den Siedlungen soll die Wohnqualität steigern.
Auch die Nähe zu Frankfurt und die Verbindung durch die S-Bahn zog viele Neubürger an. Eine davon ist Erika Hansen, die mit ihrem Mann Jürgen 1970 in die Hunburgstraße 6 zog. Die Einrichtung war, typisch für die Zeit, skandinavisch angehaucht. Kiefernholz, eine moosgrüne Alnoküche, dekoriert wurde mit Makramee. An der Haustüre ein aus Salzteig geformtes Namensschild.
Wir sind nach Hessen gezogen, weil mein Mann von Hamburg wegen der Firma nach Frankfurt versetzt wurde. Mhm. Ja. Und dann haben wir zunächst 5 Jahre in Bad Vilbel gelebt und da haben wir Leute kennengelernt, die hier nach Friedrichsdorf gezogen sind und sich ein Haus gekauft haben. Und die haben uns praktisch hierher gelockt, dass wir dann hier auch ein Haus gekauft haben. Ein Reihenhaus.
Der gesellschaftliche Wandel, der Ende der 60er Jahre in Gang kam, hinterließ bald Spuren in der Wohnkultur. Die steifen Sitzgruppen des bürgerlichen Establishments wichen Flocati, Sitzsack und bodennahen Sofas. Dazu gruppierten sich moderne Kunststoffentwürfe. Platziert wurden die Möbel vor grellen Mustertapeten. Zumindest eine Wand wurde grafisch dekoriert. Dann setzten sich im Wohnzimmer die Fernseher durch und die Sitzmöbel wurden nun auf ihn hin ausgerichtet.
Der Siedlung konnte beim Wachsen zusehen. Dabei gab es 3 große Bauabschnitte, wie Frau Hansen berichtet.
Die Siedlung ist ja ziemlich groß geworden. Der erste Bauabschnitt war 1968 fertig, dann kamen wir mit 1970 und dann der letzte Bauabschnitt war dann 1972. Das ging also so in Etappen durch die Firma Westbauträger. Die haben das damals gebaut, ja. Und deshalb waren also alle Leute eigentlich fast neu und man hat sich einfach irgendwie mal kennengelernt, ne?
Eine Siedlung voller Neubürger muss sich natürlich erst einmal finden. Förderlich waren dabei Friedrichsdorfer Händler, die von Haus zu Haus gingen.
Durch Nachbarschaft, also unser Reihenhaus, das bestand im Block aus dreien, links, rechts und in der Mitte. Und mit denen haben wir natürlich auch über einen Gartenzaun und wie immer Kontakt gehabt und gesprochen. Und so hat sich das dann erweitert, ja. Und dann gibt es im Ortskern von Solberg die Firma Kitz, die hat sich ja sehr erweitert und die fingen auch in der Zeit an und gingen von Haus zu Haus und verkauften Eier. Ja, so fingen die an und über die lernt man dann auch wieder Leute kennen und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und heute kenne ich so viele Leute hier, ich brauche nur loszugehen, dann kenne ich Leute.
Vorhin haben wir ja von dem Versuch berichtet, durchstrukturierte Planung in allen Bereichen einzuführen. Da weiß Frau Hansen allerdings anderes zu berichten.
Weil das eben alles neu war, haben sie natürlich die Hartwaldallee, in der Hartwaldallee auch Kanalrohre gelegt. Ja? Und dann gab das mal wieder so ein furchtbares Unwetter. Und da kam bei uns im Keller in der Waschküche durch den Abfluss, der mit dem Kanal verbunden war, kam das Wasser raus und wir hatten Wasser im Keller, ja, ganz verrückt. Und ja, da haben sie dann festgestellt, dass diese Kanalrohre in der Hartwaldallee zu schmal waren. Die konnten das gar nicht alles aufnehmen, denn das Siedlungsgebiet, es wurde ja immer weiter gebaut, es war einfach zu wenig. Und daraufhin haben sie dann die Hartwaldallee aufgebuddelt und dickere Rohre da gelegt.
Nach und nach wuchs die neue Siedlung zusammen. Aber was wäre ein Reihenhaus in den 70ern ohne Partykeller? Typisch waren dort Holzvertäfelungen, Sammlungen von Bierkrügen. Manche klebten ihre Bierdeckelsammlung an die Decke. Kräftig wurde bei Bier, Wein oder Bowle mit Mettigel, Salzstangen und allerlei mitgebrachten Spezialitäten gefeiert. Wurden dann die Schallplatten aufgelegt, legte man zu Schlagern ein Tänzchen aufs Parkett. Pardon, den moosgrünen oder dunkelbraunen Teppichboden.
Aber das war schon üblich und dann haben wir das auch oft, dann gab es immer was zu essen und dieses Essen war dann irgendwie so ein bisschen gebunden an die Gegend, wo die Leute herkommen. Da haben wir nämlich bei uns Hamburger Sprotten serviert, ja. Und andere, weiß nicht, einmal hatte einer, der hatte lauter Schweineschwänze da, auch so ein bisschen lustig auch, ja, weil es meistens Fasching auch gefeiert wurde dann, ne. Ja, das war schon bekannt da, ja. Da haben wir so einen kleinen Kegelclub gehabt, ja. Die Nachbarn haben sich zusammengetan und dann gibt es da in der Berliner Straße gab es bis vor kurzem ja noch Stadt Berlin und die haben im Keller eine fantastische Kegelbahn, ja. Das ist ja nun heute alles nicht mehr.
Der Feierraum im Untergrund galt also als Statussymbol, das man pflegte. Wer einen urigen Partykeller hatte, lud gern und oft Freunde ein. Man konnte sich einen Raum im Haus leisten, der ausschließlich dem Vergnügen diente, auch wenn dieser nur im Keller lag. Daher zog ein Hauch von weiter Welt in diesen muffigen Keller ein. Fototapeten von Stränden oder Metropolen bei Nacht. Andere stellten Urlaubsmitbringsel zur Schau. Sammlung von Spirituosen. Wer ganz auf der Höhe der Zeit war, knüpfte Fischernetze für die passende Deko über der Bar.
Sie denken jetzt ans Flaschendrehen?
Vom Brutalismus aus Beton zum Zinnteller, Transparenz durch Glasfronten, Demokratisierung durch preiswertere Materialien, Städtebau aus der Perspektive der Windschutzscheibe. Das moderne Bauen der 1970er Jahre hatte viele Facetten. Gebraucht wurden Wohnungen, so wuchs die Stadt über sich hinaus, in die Breite und sie strebte nach oben. Doch mit dem Wachstum der Stadt wächst auch das Bewusstsein, ihre Geschichte zu bewahren und allen zugänglich zu machen. Und so gründete sich vor 50 Jahren
wieder ein Jubiläum
durch die Initiative einiger ein Museum. Man wollte der Geschichte eine Heimat geben. Die ersten Stücke mussten noch aus dem Sperrmüll gerettet werden. Heute beherbergt das Heimatmuseum in Solberg zahllose Exponate aus ganz Friedrichsdorf und lädt Besucher ein, die Vergangenheit zu erkunden. Eine aktuelle Sonderausstellung zeigt, wie man in den 70ern lebte.
Die 70er waren eine Studie der Widersprüche. Strenge und Dekadenz, triste Erdtöne und grelle Farben. Naturverbundenheit trifft Hightech-Futurismus.
Wir hoffen, wir haben Sie zu einem Stadtspaziergang eingeladen, der einen neuen Blick auf die Architektur der 70er Jahre wirft. Viel Spaß beim Entdecken wünscht Ihr Team vom Stadtarchiv Friedrichsdorf.